Ja, einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr hergekommen seid. Und wir wollen heute in diesem Monat wieder weitergehen in der Reihe durch die Jünger von Jesus. Und zunächst heute wieder einen neuen anschauen. Wir haben letztes Mal im November aufgehört mit Jakobus. Und heute möchten wir uns seinen kleinen Bruder anschauen. Ja, die Reihe, sie heißt, und ich sage es immer wieder, sie heißt Verändert in seiner Nähe. Und darum geht es letztendlich. Wir möchten uns Lektionen anschauen im Leben von Jesus, wie seine Jünger in seiner Nähe verändert wurden, wie er sie dort verändert hat. Und heute wollen wir uns Johannes anschauen. Und ich habe ihn genannt Johannes der Liebling. Und das ist die Wahrheit. Er hatte eine ganz besondere Stellung bei Jesus. Und deswegen habe ich ihn so genannt, Johannes der Liebling. Und wir wollen uns heute darauf konzentrieren, was die Evangelien über diesen Johannes uns sagen. Und nächste Woche möchten wir dann sein Wirken danach anschauen, wie es danach für Johannes weiterging. Und bevor wir gleich anfangen, uns diese Person etwas genauer anzuschauen und sie zu untersuchen und all die Bibelstellen herauszusuchen, wo wir vieles über Johannes erfahren, wollen wir einen ganz kurzen Abriss, eine kurze Wiederholung haben, was seine Familie betrifft, seine Herkunft, seine Begegnungen und was damit alles zusammenhängt. Wir haben das im November eigentlich schon mal gemacht, weil wir uns Jakobus etwas genauer angeschaut haben, sein Bruder. Aber ich wiederhole es einfach noch, diese allgemeinen Dinge, damit wir es nochmal im Kopf haben. Der Vater heißt Zebedäus. Er war eine wichtige Person, denn immer wenn diese Brüder genannt werden, wird er genannt, Zebedäus, die Söhne des Zebedäus. Er war ein Fischermeister, der einen relativ großen Betrieb aufgebaut hat, einen gut geführten Betrieb. Sie hatten dort Tagelöhner, sie hatten Mitarbeiter, sie hatten einige Boote, es war eine Genossenschaft, da waren viele Leute mit in diesem Betrieb dabei und sie haben gemeinsam dort gearbeitet. Das heißt, er war ein Mann, der zuverlässig war und ein Mann, der treu war und fleißig. Dann haben wir den großen Bruder, Jakobus. Johannes war der Jüngere, das haben wir immer wieder schon gesehen, weil er diesen Zusatz erhält. Das ist der Bruder des Jakobus und Jakobus wird eigentlich immer der Sohn des Zebedäus genannt. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass Jakobus der Ältere war und Johannes dann der kleine Bruder. Wir haben auch schon angeschaut, dass die Mutter höchstwahrscheinlich Salome war und auch sie Jesus folgte und in vielen Situationen mit dabei war. Eine der Frauen war, die mit Jesus auch mitgezogen ist, zumindest zeitweise. Eine der Frauen, die dabei war, als viele Dinge passiert sind und vieles mit ganz nah miterlebt hat. Und natürlich wissen wir von seinem Umfeld her, dass er auch ein Fischer war, so wie sein Vater und sein Bruder. Und er gut befreundet war auch mit Andreas und Petrus und sie in dieser Viererfreundschaft gemeinsam gearbeitet haben und vielleicht sogar gemeinsam zumindest in der gleichen Gegend gelebt haben. Aber von Johannes gibt es auch Unterschiede zu Jakobus, zu seinem Bruder. Denn Johannes, er hatte eine Geschichte, bevor Jakobus Jesus kennengelernt hat, hat Johannes Jesus schon früher kennengelernt. Wir haben es schon einmal gesehen, dass Andreas und Johannes bei Jesus waren schon früher, weil sie bei Johannes dem Täufer waren als Schüler. Und Johannes der Täufer macht sie dann auf Jesus aufmerksam und als sie das mitbekommen, das ist der Messias, dann verlassen sie Johannes den Täufer und gehen mit Jesus mit und bleiben diesen Tag bei Jesus und lernen ihn dort schon einiges kennen und haben schon Zeit mit Jesus verbracht. Das heißt, diese Beziehung zwischen Johannes und Jesus geht sehr weit zurück, sehr nah an den Anfang und das beginnt sehr früh. Johannes hat Jesus kennengelernt, da kannten die meisten Menschen Jesus noch nicht. Und das ist sehr interessant, weil wir sehen können, dass diese Beziehung, die Johannes zu Jesus hatte, auf jeden Fall eine tiefe Beziehung war, die eine längere Geschichte hat, wie viele der anderen Jünger. Und Johannes letztendlich der Apostel war, der Jesus als erstes kennenlernte und am längsten auf dieser Erde wirkte und lebte. Das ist mal so das, was wir vielleicht noch kurz in Erinnerung uns rufen wollten, bevor wir gleich starten, uns anzuschauen, dass Johannes eigentlich, wenn wir es genau nehmen, ein hoffnungsloser Fall war. Später wurde Johannes zu dem Apostel der Liebe und alle haben ihn so genannt und er bekam diesen Namen zugesprochen. Aber zu Beginn seiner Berufung, am Anfang, als Jesus ihn kennenlernte, war Johannes alles andere als ein Zeichen von Liebe. Er war alles andere als liebevoll und vielleicht war das sogar die Eigenschaft, die ihm gefehlt hatte am meisten. Wenn wir Johannes so betrachten, wenn wir seinen Charakter uns anschauen, sein Auftreten, dann müssen wir eigentlich aus menschlicher Perspektive sagen, er war ein hoffnungsloser Fall. Auch wenn bei Jesus immer Hoffnung da ist. Aber aus menschlicher Sicht sieht es so aus, dass er ein hoffnungsloser Fall war. Und ich will einige dieser Aspekte hervorheben, die uns zeigen, aus welchem Holz dieser Mann geschnitzt war. Wir haben uns beim letzten Mal einige Situationen angeschaut, wo Jakobus und Johannes als Geschwisterpaar so aufgetreten sind. Und beides hat sie betroffen. Deswegen werde ich diese Stellen nicht so sehr in den Fokus nehmen, sondern mehr die Stellen behandeln, die wir beim letzten Mal nicht hatten. Das Erste, das wir uns nochmal in Erinnerung rufen, ist der Name, den sie von Jesus bekommen hatten, diese zwei Brüder, Boanerges, die Donnersöhne. Das war der Beiname, den Jesus ihnen gegeben hat, Söhne des Donners oder Donnersöhne. Und damit wollte Jesus aufmerksam machen auf einen Charakterzug, den sie hatten. Er wollte aufmerksam machen auf ihr Temperament, auf ihren Charakter, so wie die Brüder eben unterwegs waren, so wie man sie kannte. Wir haben Jakobus einen Hitzkopf genannt, nicht wir, ich habe ihn einen Hitzkopf genannt. Ihr habt nicht widersprochen, deswegen bleiben wir bei wir. Wir haben ihn so genannt und so wie Jakobus war, so war auch Johannes. Die Brüder waren sich sehr ähnlich in dieser Form und sie waren nicht die einfachsten Männer. Sie waren nicht die umgänglichsten Männer. Sie hatten ein sehr starkes Temperament, sie hatten sehr starke Charakterzüge. Wir könnten sie auch als jähzornig beschreiben und als Menschen, die eine sehr heftige Ausdrucksweise haben. Sie waren vom Typ her so gestrickt und sich darin sehr ähnlich, dass Jesus sie sehr oft bremsen musste. Jesus sie zurückdrängen musste, weil andere sich auch an ihn gestört hatten. Vielleicht würden wir heute andere Worte verwenden als Donnersöhne. Vielleicht würden wir sagen, Johannes war so eine tickende Zeitbombe. Er war so eine Person, wo man nie wusste, wann kommt all das, was sich in ihm befindet, einfach aus ihm raus? Wir würden ihn vielleicht als ein Fass beschreiben, das kurz vorm Überlaufen ist. Oder als eine Person, die man lieber nicht reizen sollte. Das sind dann manchmal Menschen, mit denen man nicht über jedes Thema sprechen will, weil man weiß, sobald man das falsche Thema angesprochen hat, sobald man sie zu stark herausgefordert oder provoziert hat, diskutieren sie den ganzen Tag und wollen immer Recht haben und ihren Standpunkt durchsetzen, ob es einem passt oder nicht passt. Aber das ist der Name, den sie von Jesus bekommen haben, der Name, der sie am Anfang beschrieben hat, Donnersöhne. Als Zweites können wir sehen, dass Johannes eigentlich lieblos war und er war gewaltbereit. Johannes, er tendierte dazu, lieblos zu handeln oder zu reden und er war bereit, gewalttätige Schritte zu unternehmen für Jesus. Ich habe hier auch nochmal diese Stelle mit angefügt aus Lukas 9. Wo wir das beim letzten Mal gesehen haben, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und auf dem Weg wollten sie in ein samaritisches Dorf eine Pause einlegen, aber die Samariter dort, sie nahmen ihn nicht auf. Warum nahmen sie ihn nicht auf? Weil er nach Jerusalem wollte und das war ein Problem für die Samariter. Die Samariter und die Juden waren Feinde in großen Teilen. Sie hatten auch Gemeinsamkeiten, aber auch viele Dinge, die sie unterschiedlich gesehen haben. Ich habe das letzte Mal etwas erklärt. Und infolgedessen machen diese zwei Brüder Jesus ein Angebot und sagen ihm, Jesus, wenn du willst, dann können wir jetzt einfach Feuer vom Himmel fallen lassen auf diese Stadt. Du musst es nur sagen. Und Johannes ist also bereit, diesen Schritt für Jesus zu unternehmen, den Jesus gar nicht bereit war, eine Stadt auszulöschen, nur weil sie nicht bereit waren, ihn aufzunehmen. Nur weil sie Jesus nicht bei sich haben wollten. Aber damit redet er gar nicht so, wie Jesus reden würde. Er redet nicht im Geist Gottes, sondern er redet in seinem eigenen Geist. Und dieser Vorschlag von Johannes und Jakobus, er zeigt uns eigentlich so gut, sie waren bereit, lieber diese Menschen tot sehen zu wollen und Rache und Gericht über ihre Unfreundlichkeit auszuüben, als ihnen gnädig zu sein oder barmherzig zu sein. Hier ist dieser Begriff der Apostel der Liebe noch so weit weg, weil er alles andere als das ist. Er ist alles andere als liebevoll und zuvorkommt. Er ist vielmehr abgestumpft, hart, bereit für Gewalt. Und Jesus tadelt sie sehr stark für diesen Vorschlag und sie gehen einfach in ein anderes Dorf. Wir können auch an Johannes sehen, dass er machtorientiert war. Eine weitere Geschichte zeigt uns das sehr gut, dass Johannes eine sehr egoistische Person war. Er hat Macht geliebt, er hat Einfluss geliebt und er wollte das für sich haben. Und ich will zuerst darauf eingehen, warum das auch verständlich für uns ist oder nachvollziehbar für uns ist. Und wir müssen das vielleicht bedenken, dass du und ich, wir wären vielleicht genauso, wenn wir so mit Jesus unterwegs waren, wie Johannes das war. Also Johannes und Andreas, die waren die ersten zwei Jünger, die Jesus kennengelernt haben. Die anderen kannten ihn noch nicht. Und er war der Mann der ersten Stunde. Er war von Anfang an dabei. Er verbrachte Zeit mit Jesus. Da wusste sein großer Bruder noch gar nichts von Jesus. Und außerdem gehörte Johannes auch zu diesem inneren Kreis, den ich immer wieder erwähnt hatte. Er war bei Dingen dabei, wo die anderen nichts davon wussten. Er hat Dinge gesehen, von denen er den anderen Jüngern, die in dieser gleichen Zwölfergruppe waren, nicht mal etwas sagen durfte. Er war dabei, als die Tochter von Jairus zum Leben erweckt wurde. Er war dabei und hat mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus auf dem Berg der Verklärung verherrlicht wurde. Mose und Elia, er hat das alles gesehen. Er war dabei im Garten Gethsemane, als Jesus um diesen Kelch, den er trinken sollte, gebangt hat. Und die Trennung zu Gott. Er sah diese Dinge, die sonst niemand sah. Außer Petrus und Jakobus. Also konnte Johannes zu Recht davon ausgehen, dass er eine besondere Stellung hatte. Dass er Einfluss hatte. Dass er so nah an Jesus dran war, so nah kommen all die anderen Menschen gar nicht an Jesus ran. Also schickten Johannes und Jakobus ihre Mutter Salome zu Jesus, um Plätze rechts und links an dem Thron von Jesus im Himmel zu erbeten. Also sie wollten sich nicht nur diesen Einfluss hier auf der Erde sichern, sondern sie wollten auch im Himmel eine besondere Stellung, einen besonderen Einfluss haben. Und Jesus weist sie darauf hin, es ist nicht meine Sache, diese Plätze zu vergeben und sie zu bestimmen. Und er macht sie darauf aufmerksam, dass sie gar nicht wissen, worum sie bitten. Aber was wir dann sehen können an dieser Stelle, und wir haben es beim letzten Mal ja angeschaut, dass sie nicht nur versuchen, sich einen Platz im Himmel zu sichern. Sie fragen nicht, so wie andere Jesus begegnet und gefragt haben, Rabbi, wie kann ich gerettet werden? Lehrer, wie kann ich in den Himmel kommen? Das fragen sie gar nicht, sondern wie kann ich den besten Platz haben? Direkt neben Jesus. Er hat sich auch, so wie sein Bruder, danach gesehnt, diese Macht und diese Anerkennung für sich selbst zu haben und hat dem eine hohe Stellung gegeben. Und das war nicht seine Entscheidung, das zu bekommen. Und diese hohe Stellung, die sollte noch lange auf ihn warten. Er wollte diesen großen Namen, aber Jesus hat sich gar nicht darauf eingelassen. Jesus wollte diesem Johannes nicht geben, was er wollte. Er wollte ihm nicht diesen Einfluss geben, nicht diese Macht, wonach er sich so gesehnt hat. Also musste Johannes erst gedemütigt werden, bevor er diese Anerkennung erlebt hat. Wenn wir diese drei Punkte sehen, diese drei Stellen, dann müssen wir sagen, so stellen wir uns keinen Apostel der Liebe vor, oder? So stellen wir uns nicht jemanden vor, den Jesus zurücklassen würde, um die Christen maßgeblich in die richtige Richtung zu führen, um maßgeblich zu der Lehre beizutragen, an die wir heute glauben. Aber Gott ist gut und hat immer einen Wendepunkt vorbereitet, einen Wendepunkt, den auch Johannes gebraucht hat, so wie wir ihn immer wieder brauchen. Punkt in unserem Leben, wo wir anfangen, anders zu denken. Punkt in unserem Leben, wo Gott uns ganz konkret anspricht und Dinge in unserem Leben korrigiert und Dinge in unserem Leben in Ordnung bringt, wo wir falsch denken. Und genau das ist auch bei Johannes passiert, dass es sicher Situationen gab, an denen Johannes selbst sich hinterfragt hat und seine Lebensrichtung sich auch geändert hat, die Art und Weise, wie er Dinge angegangen ist und sie gesehen hat. Und diese Stelle möchten wir gerne einmal gemeinsam lesen in Markus Kapitel 9, ab Vers 33. Markus 9, ab Vers 33. Und er kam nach Kapernaum, und als er in dem Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander beredet, wer der Größte sei. Und nachdem er sich gesetzt hatte, rief er die Zwölf und spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte, und als er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer irgendeins von solchen Kindern aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer irgend mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sprach zu ihm: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgte. Jesus aber sprach: Wehrt ihm nicht, denn niemand wird ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald darauf übel von mir reden können, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Die Jünger haben sich immer wieder diese Frage gestellt, es wird an mehreren Stellen erwähnt: Wer ist der Größte? Wer von uns ist der Beste? Wer von uns bekommt den größten Platz im Himmel? Wer von uns ist Jesus am ähnlichsten? Und die Jünger, sie wussten bereits, dass das nicht wirklich die beste Frage war, weil sie nicht vor Jesus darüber geredet haben, sondern wenn Jesus gerade nicht in der Nähe war. Und Jesus sie wahrscheinlich nicht nur einmal dafür getadelt hat, dass sie über diese Frage mal wieder gesprochen haben. Ich stelle mir das immer wieder so vor, dass sie nach großen Erlebnissen, nach großen Wundern und so weiter, wenn Jesus dann irgendwo abwesend war oder weiter vorne auf dem Weg, dann haben sie darüber geredet und diskutiert. Und Jesus, er tadelt seine Jünger hier und er nimmt dann schließlich ein Kind, stellt es in die Mitte und er umarmt dieses Kind und stellt es dann vor sie und sagt ihnen, dass an dem Umgang mit diesen Kindern sichtbar wird, wo sie selbst stehen. Ihr wollt die Ersten sein, ihr wollt groß sein, ihr wollt angesehen sein bei Gott und bei Menschen, dann müsst ihr erstmal die Letzten werden. Dann müsst ihr erstmal dienen und euch ganz nach hinten stellen, euch ganz zurückstellen. Und einerseits ist das schon eine schwere Botschaft, dass man die Letzten zu den Letzten gehören muss, dass man sich selbst zurückstellen muss, dass man sich selbst klein machen muss. Aber Jesus, er nimmt dieses Kind, und das ist schwierig für die Jünger, das ist ein schwieriges Argument, weil Kinder werden oft zur Seite geschoben. Kinder werden oft nicht gehört, sie werden oft nicht beachtet. Aber Jesus nimmt es sehr ernst und war nicht bereit, sich auf die Frage einzulassen, wer der Größte von ihnen ist, um ihnen zuerst zu zeigen, ihr müsst die Kleinsten werden, damit ihr diese Beachtung finden könnt. Und ich weiß nicht genau, wie es Johannes dabei ging, als Jesus sie dafür tadelt und dann dieses Kind noch zur Seite nimmt oder es vor sie stellt, aber sicher hat es ihn irgendwie berührt. Sicher hat das ihn irgendwie getroffen, denn er nimmt Bezug darauf. Das ist die einzige Stelle, an der Johannes ganz alleine redet, zumindest außerhalb vom Johannesevangelium. Und er sagt etwas dazu. Er sagt etwas zu Jesus, und zwar, ich möchte auch diesen Vers nochmal sagen, Vers 38. Johannes sprach zu ihm: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgte. In Bezug darauf und erzählt Jesus, was sie getan haben. Er erzählt Jesus, dass sie jemandem verwehrt haben, Wunder zu tun, weil er nicht zu dieser Gruppe gehört, obwohl er es im Namen von Jesus tut. So wie ich diese Worte von Johannes verstehe, diese Aussage, die er hier trifft, scheinen ihn diese Worte von Jesus zu beschäftigen. Und er denkt darüber nach und er wird unruhig und er stimmt Jesus damit zu. Er sagt: Jesus, wir haben da diesen Mann gesehen und wir haben ihn verwehrt. Wir haben uns über ihn gestellt, anstatt uns zu demütigen, nur weil er kein Jünger war. Sie wehrten ihn, weil er nicht zu dieser exklusiven Gruppe gehörte. Und hier bekommen wir so einen kleinen Schimmer davon, wie Johannes auf das Tadeln von Jesus reagierte in diesem Moment. Er rechtfertigt sich nicht damit. Er erhebt sich nicht wieder, sondern er bestätigt das, was Jesus sagt. Und er redet hier über sein eigenes Versagen, über sein eigenes falsches Handeln. Der Text sagt zwar nicht eindeutig, dass Johannes hier Schuld bekennt und um Vergebung bittet oder versucht, das in Ordnung zu bringen. Aber wir können vermuten, dass das ein erster Augenblick für Johannes war, wo etwas Entscheidendes in ihm passiert ist, wo er zum Nachdenken gekommen ist, wo er beginnt, darüber nachzudenken, dass etwas falsch läuft in seiner eigenen Nachfolge Jesus gegenüber, weil er immer nur nach sich schaut, weil er selbst groß sein wollte, weil er selbst Beachtung finden wollte, Anerkennung und Macht haben wollte. Vielleicht zum ersten Mal hier erkennt, dass er selbst Veränderung braucht. Eine interessante Beobachtung ist jetzt nach dieser Stelle, wenn wir dann die Evangelien weiterlesen und versuchen, das irgendwie zeitlich chronologisch einzuordnen, Johannes scheinbar immer ruhiger wird. immer weniger Stellen auftauchen, in denen er irgendwie versuchen würde, sich in den Vordergrund zu rücken. Er wird immer ruhiger, er beobachtet immer mehr. Es kommt keine Begebenheit mehr vor, in denen Johannes zu dieser Hitzköpfigkeit tendiert oder zu Gewalt. Er versucht, sich auch gar nicht abzugrenzen und sich in den Vordergrund zu stellen. Einmal gibt es noch einen Rückfall, als er und sein Bruder um Plätze im Himmel bitten. Aber ansonsten scheint er ein viel ruhiger Mensch zu werden, besonders Jesus zu sehen und seine Nähe zu suchen. Und wisst ihr, wir alle brauchen diese Momente in unserem Leben. Wir brauchen diese Momente, wie Johannes ihn hier mit Jesus hatte, in denen Jesus uns anspricht und uns zeigt, was falsch in unserem Leben läuft. Indem Jesus uns zeigt, in welchen Bereichen wir zu wachsen haben, wo wir falsch denken. Und wir können das immer wieder erleben und spüren, dass wenn Jesus diese Dinge anspricht durch sein Wort oder durch Menschen, das heißt nicht, dass wir gleich völlig verändert sind, dass wir völlig andere Menschen sind. Es gibt immer wieder Rückfälle und wir schaffen es nicht, dem gerecht zu werden, wie wir leben sollten. Aber so wie es hier bei Johannes scheint, beginnt sein Denken sich zu verändern. Wenn wir Johannes betrachten, am Ende seines Lebens scheint er eine völlig andere Person zu sein. Nicht nur am Ende seines Lebens, am Ende der Evangelien scheint er eine völlig andere Person zu sein, weil die Nähe von Jesus ihn verändert hat. Was brauchen wir? Was brauchst du und was brauche ich, damit wir Veränderung erleben? Meistens reicht die Erkenntnis, dass etwas falsch in unserem Leben läuft, nicht aus. Es reicht meistens nicht aus, dass wir selbst ja auch unzufrieden sind mit einer Sache, wie es läuft. Es reicht auch nicht, dass wir wissen, wie wir das vielleicht korrigieren könnten, weil wir die Kraft dazu gar nicht haben. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen die Liebe und die Zeit unseres Herrn. Wir brauchen seine Nähe, damit er uns dort verändert, damit er uns dort prägt. Und dann sind es meistens kleine Schritte und manchmal kommt auch ein Schritt wieder zurück. Aber es sind kleine Schritte für Johannes gewesen, in denen er diese Veränderung erlebte. Und wenn wir uns das gleich anschauen, eine Bezeichnung, die er sich selbst gegeben hat, dass Johannes der Jünger war, den Jesus liebte, eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, sehen wir durch diese Begebenheit hindurch, wie viel Geduld Jesus mit ihm hatte und wie viel Nähe Jesus ihm eigentlich gespendet hat. Jesus, er investierte so viel in alle seine Jünger und er begegnete ihnen Liebe und in Hingabe und er gab ihnen all das, was sie gar nicht verdient haben. Er redet immer wieder über sein Leiden und Sterben und er macht sie immer wieder darauf aufmerksam, was der Wille Gottes ist und er öffnet ihnen die Augen dafür, wer Gott ist und was er getan hat und er erklärt ihnen immer wieder, wenn ihr mich erkannt habt, habt ihr Gott erkannt. Wenn ihr mich aufgenommen habt, habt ihr Gott aufgenommen. Durch mich könnt ihr diesen Gott sehen. Sie hatten das gar nicht verdient, weil sie nur an sich selbst gedacht haben. Weil sie sich selbst im Fokus hatten, weil sie selbst groß sein wollten, weil sie sich an der Nähe von Jesus viel mehr Erfolg und ein Ansehen erhofft hatten, anstatt Diener zu sein, die Letzten zu sein. Sie wollten selbst groß sein, anstatt Gott groß zu machen. Aber Jesus ergab sie nicht auf. Er gab ihnen viel Liebe und viel Geduld. Und wenn wir im Johannesevangelium das lesen, fällt uns auf, dass vor allem Johannes sehr viel Liebe von Jesus bekommen hatte und eine liebevolle Beziehung zu diesem Herrn hatte. Wir wollen uns drei dieser Aspekte anschauen in dieser liebevollen Beziehung zwischen Jesus und Johannes, um daraus selber auch eine Lektion lernen zu können, wie notwendig es ist, dass wir vor allem in der Liebe Jesu leben und sie kennen. Das Erste, das wir sehen können, ist, dass diese Liebe die Beziehung geformt hat. Johannes, er macht diesen gewissen Zusatz in seinem Evangelium, sonst gebraucht das keiner. Er nennt sich selbst den Jünger, den Jesus liebte. Und das kommt an einigen Stellen vor. Ihr könnt es euch gern aufschreiben und nachlesen. Es kommt mindestens 6-mal vor, ausschließlich im Johannesevangelium. Und ich bin mir sicher, dass er es aus einem Grund gemacht hat. Dass Johannes das nicht einfach so gemacht hat, sondern er tat es aus einem Grund. Weil die Liebe Gottes, die Liebe Jesu für ihn war die Zeit nach der Auferstehung. Nicht mehr als einen der Donnersöhne. Das ist nicht mehr der Name, den er für sich sieht oder den er irgendwie verwendet, obwohl das ein bekannter Name war und die anderen ihn ja unter diesem Namen kannte. Jesus gab ihm diesen Namen, aber das sollte nicht für immer sein Spitzname sein. Er sagt hier nicht, ich bin Johannes, einer von den Ängsten von Jesus. Er sagt auch nicht, ich bin derjenige, der ehrgeizig und arrogant und machtorientiert bin und andere ausgrenzt. So war Johannes auch nicht mehr. Er sagt, er war ein Jünger, den Jesus liebte. Und das sagt er, weil er sich dieser Liebe ganz neu bewusst geworden ist. Dieser Titel, den Johannes sich hier selbst gibt, gibt er nicht mal mit seinem Namen. Er suchte nicht mehr seinen eigenen gesicherten besonderen Platz im Himmel. Er wollte nicht mehr Menschen daran hindern, Großes zu tun für Jesus, etwas in seinem Namen zu tun, gefunden, als nach sich selbst geöffnet wurden, wie sehr Jesus ihn geliebt hat. Weil er die Identität anbietet, Jesus 20 in seinem Evangelium, 30 und 31, dieses Evangelium geschrieben hat. Kapitel 20, Vers 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus zwar vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also Johannes, sein Anliegen war es jetzt, nicht einfach eine gute Form abzugeben von sich selbst und seinen Namen irgendwie gut dastehen zu lassen in den Evangelien, sondern Jesus ins Zentrum zu rücken und Jesus im Mittelpunkt zu haben, und es sollte nur noch um Jesus gehen. Und es gibt noch viele Dinge, die er hätte aufschreiben können. Viele Zeichen, viele Wunder, viele Begebenheiten von Jesus. Aber alles, was aufgeschrieben ist, ist aufgeschrieben, damit wir Glauben haben, damit wir Leben haben in Jesus. Diese Beziehung also, die Johannes zu Jesus bekam im Laufe der Jahre, war eine Beziehung, die von Liebe bestimmt war, von der Liebe Jesu bestimmt war. Schau, am Anfang beschreibt Johannes sich nicht so. Am Anfang beschreibt er sich als Johannes im Johannesevangelium. Später dann, erst später, im Verlauf dieser Zeit, wird er immer ruhiger, wird er immer näher für Jesus, weil ihn diese Liebe verändert hat. Manchmal sind wir dabei zu unterschätzen, wie viel die Liebe Gottes in unserem Leben verändern kann, wie viel sie dazu beiträgt, dass wir uns verändern. Diese Erkenntnis zu haben für uns selbst, dass wir von unserem Heiland und Erlöser bedingungslos geliebt sind und angenommen sind, geht oft so viel tiefer, als wir es zuerst meinen. Sie verändert uns in unserem Wesen. Und sie tut zwei Dinge. Diese Liebe Gottes tut immer zwei Dinge. Zuerst verdrängt sie in uns unseren Egoismus, unseren Stolz, unsere Selbstsucht. Alles, wo wir im Mittelpunkt stehen, das verdrängt sie und stellt Jesus immer mehr in den Mittelpunkt. Es wird sehr gut deutlich in dieser Stelle in 2. Korinther 5, Vers 14. Da schreibt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das bewirkt die Liebe Jesu in uns. Dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass wir beginnen, für ihn zu leben. Und wie oft erwischen wir uns dabei, dass wir, obwohl wir schon vielleicht eine Weile diesen Jesus kennen und mit ihm leben, wieder in alte Muster kommen. Und anfangen, für uns selbst zu leben. Anfangen, dafür zu leben, was uns wichtig ist. Aber immer dann, wenn wir uns mit seiner Liebe beschäftigen, immer dann, wenn diese Liebe Gottes uns nachgeht, sie uns neu bewusst wird, dürfen wir sagen, diese Liebe, sie verändert uns. Diese Liebe macht uns neu. Weil sie Jesus ins Zentrum stellt und weil wir erkennen dürfen, dass wir bei ihm angenommen und geliebt sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das immer wieder neu erleben können. Dass wir immer wieder neu an diesen Punkt kommen, an dem wir neu auf diese Liebe Jesu blicken dürfen und sagen dürfen, die ist so kostbar für mich. Es ist so kostbar für mich zu wissen, dass mein Wert und meine Identität und das nicht in meinen Werken liegt, nicht in meinen Taten liegt. Dass ich mich nicht über meine Leistung definieren muss, nicht über meinen Erfolg, nicht über meine Beliebtheit, sondern der Liebe Jesu angenommen bin. Und wann immer wir zweifeln in unserem Leben, wir immer wieder neu auf diese Liebe Jesu blicken dürfen und darin ruhig sein dürfen, indem wir wissen, ich bin ein Jünger, den Jesus liebt. Und das ist mein Lebensinhalt. Darum geht es in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Jesus. In meiner Beziehung zu Jesus geht es nicht in erster Linie darum, dass ich etwas tue, dass ich große Werke vollbringe, sondern dass ich diese Liebe kenne. Das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mich nah bei Jesus hält. Was dieser zweite Punkt zeigt, die Liebe hält uns nah bei Jesus. Das ist der zweite Aspekt, wie die Liebe Jesu Johannes verändert hat und ihn nah bei sich gehalten hat. Und ich will kurz erklären, was ich damit meine. Es gibt bei Johannes einige Situationen, in denen wir sehen können, dass er Jesus näher war als andere. Und das ist sehr gut in seinem Evangelium abzuzeichnen. Das erste, das wir sehen können, ist beim letzten Passamahl. Da war Jesus mit seinen Jüngern und hat ihnen einige Worte gesagt, wie es weitergehen wird. Er hat ihnen von seinem Leiden und Sterben erzählt und er hat ihnen auch erzählt, dass einer von ihnen sie verraten würde. Diese Stelle will ich gern auch lesen. Johannes Kapitel 13, Vers 21 bis 25. Johannes 13, Abvers 21. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er redete. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, der sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Moment für die Jünger von Jesus sehr unangenehm gewesen sein muss, als sie dort sind beim Essen und Jesus ihnen sagt, übrigens, hier in der Gruppe gibt es ein schwarzes Schaf, ein Maulwurf, aber er sagt nicht, wer es ist. Die Jünger wussten, dass Jesus es weiß, aber er sagt es ihnen nicht. Und natürlich will jeder wissen, wer es ist und manche Jünger sind auch vorsichtig und in einem anderen Evangelium lesen wir, dass sie ihn dann fragen, Jesus, bin ich es? Bin ich es? Wer ist es? Alle schauen in der Runde umher und Petrus ergibt Johannes ein Zeichen, der neben Jesus liegt. Also Johannes liegt neben Jesus, damit er ihm diese Frage stellt. Damals war es anders wie bei uns. Die meisten von uns sitzen am Tisch und essen so am Tisch, während wir am Tisch sitzen. Ich denke, die meisten wahrscheinlich machen das so. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das wirklich ein Fortschritt ist, weil für mich ist es immer so, wenn ich gegessen habe, wenn ich gut gegessen habe, will ich mich danach gleich hinlegen. Und eigentlich war es, glaube ich, schon besser, wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat, gleich im Essen zu liegen, dann ist es irgendwie praktischer. Aber wir sitzen halt jetzt, Jesus lag mit seinen Jüngern am Tisch und haben so gegessen. Aber daher kommt diese Bezeichnung, dass Johannes an der Brust anlehnte an Jesus. Johannes war an Jesus nah dran und hatte diese Position vor Jesus, auch diese Frage zu stellen. Petrus, er stellt selber diese Frage gar nicht, sondern er winkt Johannes zu, damit er sie stellt. Und diese Frage ist vielleicht auch eine Frage, die Überwindung kostet und die gefährlich und riskant war. Denn jeder konnte es sein, ohne es zu wissen. Jeder könnte der sein, der Jesus verraten würde. Aber Jesus beantwortet Johannes diese Frage. Er weicht dieser Frage nicht aus, sondern er zeigt sie. Und das zeigt einerseits, Johannes war Jesus in dieser Gruppe von all den Jüngern sehr nahbar geworden. Der Jünger, der Jesus liebte, er lag direkt neben Jesus und er blieb Jesus ganz nah, selbst in diesem Moment und scheute sich nicht, diese Frage zu stellen, während andere das vielleicht sich nicht getraut haben. Eine zweite Begebenheit, die das gut zeigt, ist bei der Auferstehung Jesu. Da können wir lesen, dass Maria zum Grab kommt und sie sieht, der Stein ist weggerollt. Der ist weggewälzt und sie geht davon aus, dass der Leichnam von Jesus gestohlen wurde. Und sie geht jetzt zu Petrus und den Jünger, den Jesus liebte, und sie sagt den beiden das. Und dann heißt es in Vers 3, Kapitel 20, da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie liefen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zu der Gruft. Und sich vorüberbückend sah er die Leintücher liegen, doch ging nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern zusammengewickelt an einem Platz. Also ich weiß nicht, was genau in Johannes vorging, als er hörte, dass dieser Leichnam von Jesus gestohlen worden sei oder dass er weg sei. Und er und Petrus, sie gingen zum Grab und so wie ich das verstehe, war das dann auf einmal eine Art Wettrennen. Johannes, den hat es irgendwie gepackt und der ist losgerannt und war eben schneller als Petrus. Er war zielgerichtet und hatte dieses dringende Bedürfnis, sofort rauszufinden, wo dieser Leichnam von Jesus hingebracht worden sein muss. Und wisst ihr, ich denke, wenn wir irgendwann im Himmel sind, dann gibt es keine Konflikte mehr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus dieses Detail nochmal klären wollte oder klären wollen würde, dass Johannes aufgeschrieben hat, dass er deutlich schneller war und ihn überholt hat und dieses Evangelium letztendlich erst geschrieben hat, als Petrus wahrscheinlich schon im Himmel war. Aber diese Situation, sie ist eigentlich sehr typisch für Johannes. Er wollte Jesus nah sein. Er wollte erfahren, was passiert ist. Er wollte, dass Jesus die größte Ehre zuteil wird. Noch sichtbarer wird das dann in Vers 8, wenn wir weiterlesen. Da ging nun auch der andere Jünger, also Johannes, hinein, der als erster zur Gruft gekommen war. Und er sah und glaubte. Johannes ist die erste Person, von der wir wissen, dass er nach der Auferstehung Jesu glaubte. Und mehr brauchte er nicht dafür. Er brauchte nicht mehr dafür, als zu sehen, dass dieses Grab offen war und die Leinentücher da lagen. Das war alles, was Johannes sehen musste, um zu glauben. Zu glauben, dass Jesu Worte wahr waren. Zu glauben, dass Jesus recht hatte. Dass diese Worte, die Jesus gesprochen hatte, immer wieder neu, dass sie sich erfüllt haben. Er wollte keine langen Zweifel in Kauf nehmen. Er sah und glaubte und mehr brauchte er nicht. Er hat hier Jesus nicht gesehen. Er hat nicht seine Wunden gesehen, er hat ihn nicht reden gesehen. Er ging nur dort hinein, der glaubte, das tat er in seinem Herzen. Weil er diese Liebe von Jesus kannte, weil er den Worten, die Jesus gesprochen hat, glaubte. Die dritte Begebenheit, die wir sehen können, ist, dass auch Johannes hier einen Wunsch nach dieser Nähe Jesu hatte, weil ihm etwas aufgefallen ist, was sonst niemandem aufgefallen ist. Die Jünger sind in der Situation beim Fischen. Einige Jünger sind hier zusammengekommen. Petrus ist dabei. Thomas, Bartholomäus, Jakobus und Johannes und noch zwei andere, die nicht erwähnt werden. Und sie gingen zusammen fischen und sie fingen die ganze Nacht nichts. Und am Morgen versuchen sie es weiter. Und Jesus steht am Ufer und er ruft ihnen zu, versucht es auf der anderen Seite vom Boot dieses Netz auszuwerfen, und sie machen es und sie haben einen großen Fang. Und dann heißt es in Kapitel 21, Vers 7, da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er es hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot. Petrus ist zwar derjenige, der, so wie wir ihn auch kennen, übereifrig aus dem Boot springt und zu Jesus schwimmt, aber er tut das nur, weil Johannes Jesus erkannt hat, weil Johannes bewusst war, dass das Jesus ist, der da zu ihm gesprochen hat, weil er bereits glaubte und weil er seinen Herrn so gut kannte. Wir können also auch an diesen Stellen hier sehen, die wir uns jetzt angeschaut haben, Johannes, er war mit seinen Gedanken und mit seinem Willen bei Jesus. Er glaubte diese Botschaft und er hatte offene Augen für seinen Herrn. Er schaut ans Ufer und er sieht, es muss Jesus sein, es ist Jesus. All die anderen, die dort dabei sind, selbst Petrus, sie erkennen es nicht. Erst als Johannes das sagt, wird es ihnen bewusst. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir Jesus lieben, wenn wir ihm nah sein wollen. Wenn wir wissen, wie wichtig diese Nähe Jesu für uns ist. Und ich hoffe, dass wir durch Johannes selbst wieder neu lernen dürfen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass wir Jesus brauchen und dass wir uns nach Jesu seiner Liebe und Geborgenheit sehnen sollten. Ein dritten Punkt, den wir sehen können, ist, dass die Liebe in Johannes seinem Leben ihn dazu bringt, Verantwortung zu übernehmen. Das ist der dritte Punkt. Wenn wir diese Berichte über die Evangelien zusammentragen und das zeitlich einordnen, dann wissen wir, dass Johannes selber der einzige Jünger ist, der bei der Kreuzigung dabei war und die Kreuzigung Jesu mit eigenen Augen gesehen hat. Vorher im Garten Gethsemane, da können wir das nachlesen, da haben alle Jünger Jesus verlassen, als er gefangen genommen wurde. Alle sind weggelaufen, alle sind geflohen, auch Johannes. Auch Petrus und Jakobus und Andreas, alle, sie sind alle weggelaufen. Niemand ist bei Jesus geblieben, er war ganz alleine. Aber Johannes ist nicht lange weggeblieben. Johannes ist nicht lange in seinem Versteck gewesen, sondern als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und als er dort am Kreuz hing, da stand Johannes vor ihm. Da stand Johannes vor diesem Kreuz und hat zugeschaut. Johannes war auf Golgatha und er sah seinen Herrn, den er so liebte. Er sah ihn sterben. Und das hat er nicht so in einer versteckten Form gemacht, wie es Petrus auf dem Hof des Hohenpriesters gemacht hatte. Das hat er nicht so gemacht wie Petrus, als er ihn verleugnet hatte, sondern Johannes, er stand dort vor dem Kreuz und er hat mit Jesus gesprochen. Und alle Menschen, die dort standen, die konnten sehen, dass sie sich kannten. Da heißt es in Johannes 19, Vers 25, bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Und dann spricht er zum Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Also die Frauen, die hier Jesus folgten und die Mutter Jesu, sie waren zum Großteil dabei bei der Kreuzigung und sie standen beim Kreuz. Und neben ihnen stand auch Johannes. Und Jesus übergibt die Fürsorge seiner Mutter diesem Johannes. Und dann heißt es, dass Johannes sie zu sich nahm und sich um sie gekümmert hat. Stell dir vor, du liegst irgendwann im Sterben. Du hast nicht mehr lange zu leben, du liegst im Sterben. Wem würdest du deine Familie anvertrauen? Wem würdest du die Fürsorge der Menschen anvertrauen, die du zurücklässt? Wem würdest du diese Last auftragen wollen, sich um deine Familie zu kümmern? Es wird sicher eine Person sein, die du gut kennst. Eine Person, der du vertrauen kannst. Eine Person, die weiß, was dir wichtig ist. Eine Person, die in dieser Aufgabe nicht schwächeln wird. Du übergibst deine Familie nicht irgendwelchen Menschen, von denen du nicht sicher bist, dass sie sich gut darum kümmern würden. Jesus übergab Johannes diese Verantwortung, sich um seine Mutter zu kümmern. Nicht Petrus oder sonst einem anderen. Johannes hatte diese Stellung vor Jesus bekommen, dass er sich um seine Mutter kümmern sollte. Johannes hatte diese besondere Stellung bei Jesus, die von Liebe gekennzeichnet war, dass Jesus ihm sogar seine eigene Mutter anvertraut, die ihn selbst zur Welt gebracht hat. Hier heißt es dann, dass Johannes Maria von dieser Stunde an zu sich genommen hat. Und nach Apostelgeschichte 1, Vers 14, als uns aufgezählt wird, wer alles in diesem Obersaal zusammen war und sie dort zum Beten war, da war Maria auch. Aber dann kommt sie in der Bibel danach nicht mehr vor. Wir wissen aber, dass Johannes dann später Jerusalem verlassen hatte und dann in Kleinasien gelebt hatte, in der Nähe von Ephesus, der heutigen Türkei, und dort lebte und wirkte bis in sein hohes Alter. Und wenn wir die Kirchengeschichte nachlesen und prüfen, dann können wir dort aus mehreren Berichten, die sich alle decken, die letztendlich dann zeigen, dass Maria dort mit Jesus, dass Maria dort mit Johannes zusammen gelebt hat. Das heißt, dass wir davon ausgehen können, das steht zwar nicht in der Bibel, aber in den Überlieferungen, dass Johannes genau das gemacht hat, was Jesus ihm aufgetragen hat. Er nahm sich Maria an, er nahm sie zu sich, er kümmerte sich um sie bis zum Schluss. Er tat genau das, was Jesus ihm aufgetragen hatte. Die Liebe, die Jesus ihm gegeben hatte, die brachte diese Verantwortung mit sich. Eine Verantwortung, dass Johannes sich darum gekümmert hat, was Jesus wichtig war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Jesus sagt das sehr deutlich, mehrmals im Johannesevangelium: Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Wie leicht ist es, für Jesus zu leben? Wie leicht ist es, ihm gehorsam zu sein, wenn wir nur Liebe für ihn haben, nicht wahr? Es ist leicht, sich einer Sache hinzugeben, die man liebt. Es ist schwer, sich einer Sache hinzugeben, die man nicht liebt. Aber die Liebe von Jesus, sie befähigt uns letztendlich, uns darum zu kümmern, was Jesus wichtig ist. Und das ist seine Gemeinde. Das ist ihm wichtig. Seine Gemeinde ist ihm wichtig. Die Liebe zu Jesus zeigt sich also nicht nur in unserem persönlichen Leben, wie wir mit Jesus leben, sondern auch, wie wir mit der Gemeinde leben. Wie wir mit der Gemeinde umgehen. Wie wir sie lieben, wie wir sie schützen, wie wir ihr dienen und sie bewahren. Maria, sie ist irgendwann gestorben. Und der Auftrag von Johannes hat geendet. Aber was hat Jesus uns hinterlassen? Welche Verantwortung hat Jesus uns anvertraut? Es ist die Gemeinde. Es ist das Evangelium. Das ist ihm wichtig. Darum soll es gehen in unserem Leben. Das ist das, was er uns hinterlassen hat, was er uns in seiner Liebe anvertraut hat. Es ist Jesus wichtig, dass Menschen zu ihm finden und dass Menschen bei ihm ewiges Leben haben, dass sie dieses Evangelium kennen. Ist es dir auch wichtig? Ist es dir auch wichtig? Es ist Jesus wichtig, dass wir ihm dienen und diejenigen lieben, die zu ihm gehören, dass wir eine Liebe für die Gemeinde haben und diese Liebe auch zum Ausdruck bringen können. Ist das dir auch wichtig, so wie es Jesus wichtig ist? Jesus will, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass diese Liebe in unserem Leben immer sichtbarer wird und uns verändert. Aber wollen wir das auch? Nehmen wir diese Verantwortung wahr in unserem Leben? Johannes war einer der Jünger, die in der Nähe von Jesus verändert wurden. Aber Jesus tat das durch seine Liebe. Gott verändert uns auch am meisten. Er verändert uns am meisten in unserem Herzen durch seine Liebe, die er uns gibt. Und er nimmt uns an, auch wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die nicht zu beschönigen sind. Es Dinge in unserem Leben gibt, die gar nicht gut aussehen, die uns selbst nicht gefallen, die gar nicht lobenswert sind, aber er nimmt uns an. Er trägt uns, er prägt uns, er verändert uns, sanft und liebevoll an unserem Herzen, wo wir es gar nicht verdient haben. John Bunyan, er sagt es einmal sehr treffend: Jesus liebte mich, als nichts Liebenswertes in mir war. Und er liebt mich nicht, weil ich liebenswert bin, sondern ich bin liebenswert, weil er mich liebt. Das macht uns besonders. Nichts, was in uns ist, nichts, was wir tun, nichts, was wir uns leisten können, sondern es ist die Liebe Jesu, die uns besonders macht. Das ist das, was kostbar in uns ist, was Jesus in uns hineinlegt, was er für uns tut. Wir können also in Johannes seinem Leben sehen, dass die Liebe Jesu die Beziehung zu Johannes geformt hat, ihn nah an Jesus gehalten hat und Johannes Verantwortung übernommen hat für Dinge, die Jesus wichtig waren. Wir können diese drei Fragen sehr gut auf uns übertragen. Wir können uns fragen: Woraus lebe ich meine Beziehung zu Jesus? Geht es mir mehr um Pflichtgefühl? Oder lebe ich sie aus Liebe? Das entscheidet letztendlich, wie sehr ich mich in dieser Form verändern werde. Wie schön diese Beziehung zu Jesus ist. Das zeigt es. Woraus leben wir unsere Beziehung zu Jesus? Wir können uns auch fragen: In welchen Lebensbereichen halte ich Abstand zu Jesus? Komme ich ihm nicht näher? Vielleicht wegen meiner Schuld, wegen meinem Stolz, wegen meinem Egoismus, wegen der Dinge, die im Raum stehen, Dinge, die ich Jesus nicht abgeben will, nicht abgeben kann. Aber auch welche Verantwortung hat Jesus mir anvertraut? Welche Menschen hat er in mein Umfeld hineingestellt? In meine Familie, in meine Nachbarschaft, in meine Schule, in meine Ausbildung, in meine Arbeit, wo ich bin? Welche Gabe, welchen Dienst hat er mir anvertraut? Welche Verantwortung hat Jesus mir in seiner Liebe anvertraut, damit ich darin wandle, darin lebe? Lass uns auch heute neu dafür beten, dass Jesus uns seine Liebe neu zeigt und es auch zeigt, wie wir uns darin immer wieder, immer neu verändern können und diese Liebe für uns kostbar und besonders wird. Amen. Lass uns noch aufstehen, ich möchte beten und anschließend singen wir zum Abschluss noch ein Lied. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, mit der du Johannes geliebt hast, auch deine unfassbare Liebe, mit der du uns liebst, Herr Jesus. Danke, dass wir diese Liebe empfangen dürfen, obwohl wir es nicht verdient haben. Und diese Lektion, die Johannes in seinem Leben gelernt hat, dass er verändert wurde durch diese Liebe, die du ihm gegeben hast, die möchten wir auch auf uns übertragen und dich darum bitten, Herr, zeige du uns diese Liebe immer neu und verändere du uns durch deine Liebe. Und sei du in allem verherrlicht, Herr. Amen.